ARD Sounds.
Er wächst in der Nähe von Dresden auf einem Dorf auf. Er beteiligt sich an den ersten Erschießungen an der sogenannten Schwarzen Wand in Auschwitz. An dem Tag werden etwa 76 polnische Häftlinge durch Palitsch erschossen. Und wir können jetzt eine deutliche Eskalation bei Palitsch beobachten. Übergriffe auf weibliche Gefangene, Gewaltexzesse.
Der Geschlechtsverkehr eines Angehörigen der SS oder Polizei mit einer Polin wird grundsätzlich als militärischer Ungehorsam gerichtlich bestraft.
Er hat ein junges Gesicht. Er wirkt fast unschuldig. Die Gesichtszüge sind fein, die Wangenknochen hoch. Er steht aufrecht, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und trägt SS-Uniform mit Hakenkreuzbinde am rechten Arm. Sein Blick ist gerade ausgerichtet, freundlich. Und er ist 1941 an den ersten Massentötungen mit Zyklon B im KZ Auschwitz beteiligt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge unserer dritten Staffel NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ihr hört den Podcast exklusiv in ARD Sounds. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin. Und wer hinter der vermeintlich freundlichen Fassade von Gerhard Palitsch steckt, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Stefan Hörtler. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
Du bist vertraut mit der Biografie von Gerhard Palitsch und er reiht sich ein in zehntausende Männer und Frauen, zu denen du recherchiert hast. Du bist Historiker, lehrst an den Universitäten Göttingen und Huddersfield in England und gleichzeitig bist du auch Buchautor, Gutachter in Prozessen und mein Gast hier im Podcast, wenn es um NS-Klicken geht. Um Netzwerke von Menschen während der NS-Zeit. Und wenn ich das sagen darf, rückblickend auf die vielen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, mit Gerhard Palitsch haben wir heute auf den ersten Blick wieder einen, in Anführungszeichen, typischen SS-Wachmann im KZ-System, oder?
Na, mit Typologien sollte man in diesem Feld immer etwas vorsichtig sein. Aber er gehörte zu jenen jungen Männern der Jahrgänge 1910 bis 1915, die mit Gründung und dann auch der späteren Vereinheitlichung des KZ-Systems 1933-34 freiwillig ihren Dienst in der SS und im KZ-System antraten. Über seinen Lebenslauf selbst kursieren allerdings diverse Versionen. Und da müssen wir erst einmal die Fakten sauber ordnen. Er trat Mitte März 1933 in die NSDAP und in die SS ein und wurde zum Mai 1933 dann auch in die NSDAP aufgenommen. In der SS war er Mitglied der 46. Standarte, die wiederum ihren Sitz in Dresden hatte, also nicht weit von seinem Wohnort und Geburtsort entfernt. Und wenn wir das mit anderen Lebensläufen und Laufbahnen vergleichen, die wir in den früheren Folgen hatten, unter anderem Ludolf Hermann von Alvensleben, sehen wir deutliche Unterschiede. Von Alvensleben war zwar auch zuletzt in Dresden, allerdings als höherer SS- und Polizeiführer und SS-General. Palitsch hingegen war ein SS-Unterführer, der seinen KZ-Dienst im Konzentrationslager Lichtenburg antrat, dann in das KZ Sachsenhausen wechselt und von dort nach Auschwitz geht und über mehrere Jahre zentrale Positionen in diesen Lagern innehatte. Und es ist wichtig zu betonen, dass die eigentlichen Kontinuitäten des SS-Personals oft diese Hierarchien der sogenannten SS-Unterführer waren, also Dienstgrade von Palitsch zuletzt als SS-Hauptscharführer. Das sind die Kontinuitäten, ohne die das KZ-System nicht funktionierte. Und er fällt auf durch Gewalt, Exzesse und Tötungsexperimente.
Du hast mir auch ein Foto von ihm gezeigt, das habe ich ja anfangs kurz beschrieben. Der wirkte eigentlich ziemlich freundlich und vor allem eher schüchtern. Da frage ich mich, wie kommt so jemand überhaupt in so ein System?
Ja, der Weg von Gerhard Palic startet in der Tat auch eher unauffällig. Er wächst in der Nähe von Dresden auf einem Dorf auf, Jahrgang 1913. Seine Eltern sind Landwirte. Er besucht auch die landwirtschaftliche Schule 1927-28 und arbeitete dann bis 1934 im väterlichen Gut, so schreibt er das selbst später in einem Lebenslauf. Ab Februar 1934 ist er dann Mitglied im sogenannten SS-Sonderkommando Sachsen in Dresden, das wiederum dann ab Mai 1934 umbenannt wird zur dritten SS-Standarte der politischen Bereitschaften. Beide Einheiten, das ist wichtig, stehen im Kontext des Aufbaus von bewaffneten SS-Einheiten und zugleich der SS-Wachmannschaften in den Konzentrationslagern. Im August 1934 wird er dann in das KZ Lichtenburg versetzt, wo er Teil der Wachtruppe ist, später dann der sogenannte zweite SS-Totenkopfsturmbann Elbe. Und mit ihm kommen aber zahlreiche Männer vom früheren Sonderkommando Sachsen nach Prettin in das Konzentrationslager Lichtenburg. Unter anderem, um nur zwei Beispiele zu nennen, Hans Hüttig und Egon Zill. Beide werden später Lagerkommandanten in den Lagern Hinzert, Natzweiler, Flossenbürg und Herzogenbusch. Und Egon Zill, einer dieser späteren Kommandanten, ist auch der Führer derselben Kompanie, in der Palic seinen Dienst versieht.
Das sind ja alles Männer, die aus der gleichen Gegend stammen und dann ihren Weg in die SS-Wachmannschaften suchten. Sehen wir hier ein Netzwerk? Warum stammen die alle aus der gleichen Region?
Vielleicht müssen wir noch einmal stärker rauszoomen und uns diesen mitteldeutschen Raum, insbesondere Sachsen und die preußische Provinz Sachsen, heute Sachsen-Anhalt, etwas stärker ansehen. Nämlich als ein Nukleus der frühen NS-Bewegung. Hans Hüttig kommt aus Dresden, ist zwar 20 Jahre älter als Palic, aber kommt mit ihm dennoch gleichrangig vom Sonderkommando Sachsen nach Lichtenburg. Der etwa gleichaltrige Horst Dittrich ist Waffenmeister in Lichtenburg, später auch in KZ Buchenwald und ab 1941 bei der Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen in der sogenannten Genickschussanlage im Buchenwald beteiligt. Wie Palic zuletzt SS-Hauptscharführer. Hermann Helbig, eine andere Figur, der sogenannte Spieß, Stabscharführer in der 19. Kompanie, in der auch Palic gedient hat, ist später Chef des Krematoriums und sogenannte Exekutor in Buchenwald. Palic ist abgebildet im Fotoalbum von Karl Hensel, auch Jahrgang 1913, genauso wie Palic, beide in der 19. Kompanie, beide zuletzt SS-Hauptscharführer. Man könnte diese Reihe unendlich fortsetzen. Man sieht, dass diese Männer ähnliche Laufbahnen absolvieren, zu ähnlichen Zeiten starten, am Ende weitgehend einen identischen Dienstgrad haben, eine hohe Kontinuität im KZ-System aufbauen und, das haben wir auch gesehen, sich an systematischen Massentötungen beteiligten.
Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, dass Palic schon 1934 nach Lichtenburg kam und viele der anderen Männer auch. Das ist ja relativ früh. Was haben die denn da gemacht?
Lichtenburg ist ein relativ unbekanntes Konzentrationslager, auch heute noch im öffentlichen Gedächtnis und steht deutlich im Schatten anderer Lager der Vorkriegszeit, wie zum Beispiel Dachau, Sachsenhausen oder Buchenwald. Dennoch war Lichtenburg eines der zentralen Konzentrationslager in Preußen bis 1936-37 und ist ein Vorgängerlager auch von Buchenwald. Und Lichtenburg ist damit aber auch ein Experimentierfeld beim Aufbau und bei der Strukturierung des KZ-Systems. Ein Experimentierfeld in der Gewaltausübung, auch in der Gewöhnung an Gewalt und auch in einer stetigen Radikalisierung von Gewalt. Und ein Karrieresprungbrett für die SS-Männer, die ihren Dienst in Lichtenburg über häufig Jahre hinweg absolvieren. Palic gehört zu dieser Gruppe, die dann von Lichtenburg aus weiter aufsteigen. Aber etwa ein Drittel aller späteren Lagerkommandanten durchläuft über kürzere oder längere Zeit das Konzentrationslager Lichtenburg. Und damit ist Lichtenburg in der Tat auch eine zentrale Ausbildungsstätte. Ein Großteil der Wachmänner geht 1937 in das neu gegründete Konzentrationslager Buchenwald und eine deutlich kleinere Zahl in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Und Palitzsch gehört zu dieser kleineren Zahl und wechselt im Juli 1937 in die zweite SS-Totenkopfstandarte Brandenburg. Das ist der Wachverband für das Konzentrationslager Sachsenhausen. Und hier kommt er mit bekannten Gesichtern wieder in Kontakt, nämlich mit den ehemaligen KZ-Kommandanten von Lichtenburg, namentlich Hans Hellwig und anschließend Hermann Baranowski, die zwischen 1937 und 1939 das KZ Sachsenhausen führen. Beide förderten während ihrer Amtszeit in Sachsenhausen SS-Männer, die zuvor in Lichtenburg gedient hatten. Dazu gehörten der Blockführer Fritz Wicker aus Hohndorf, Otto Kaiser aus Eilenburg bei Leipzig und Gerhard Palitzsch aus der Nähe von Dresden, genauso wie Wilhelm Schubert aus Magdeburg. Alle stammen aus diesem mitteldeutschen Raum und alle nehmen 1941 an den ersten systematischen Massentötungen im KZ-System teil, namentlich der Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen in Sachsenhausen und Palitzsch ebenso, aber nicht in Sachsenhausen, sondern in Auschwitz 1941 gemeinsam mit Rudolf Höss. Und dort organisiert er die ersten Massentötungen mit Zyklon B.
Okay, bleiben wir kurz im KZ Sachsenhausen. Das liegt ja bei Oranienburg, nördlich von Berlin. Heute ist es eine Gedenkstätte. Welche Funktion hatte Palitzsch damals eigentlich, als er dahin kam?
Das KZ Sachsenhausen wurde 1936 errichtet und gilt als das erste sogenannte moderne Barackenlager. Und in der Zeit symbolisierte Sachsenhausen nach den Worten von SS-Chef Heinrich Himmler das, ich zitiere, vollkommen neue, jederzeit erweiterungsfähige, moderne und neuzeitliche Konzentrationslager. Zitat Ende. Aus einem Schreiben von Himmler an das Reichsjustizministerium von Februar 1937. Sachsenhausen ist durch die Fusion von Easterwegen und dem KZ Columbia aus Berlin hervorgegangen, sowie das KZ Buchenwald aus Lichtenburg und Sachsenburg. Und wir sehen auch im Vergleich mit anderen Konzentrationslagern in der Zeit eine fortgesetzte Unterdrückung von politischen Gegnern, eine Erweiterung der verfolgten Gruppen, Homosexuelle, Bibelforscher, sogenannte asoziale Juden und andere mehr und auch steigende Todeszahlen. Auch die Rolle von Palitzsch ändert sich in Sachsenhausen. Ab 1938 wechselt er in den Kommandanturstab, das heißt, er ist nun primär auch für die innere Verwaltung und die Bewachung von Häftlingen zuständig. Er ist jetzt Blockführer und steigt dann weiter zum Arbeitsdienstführer auf.
Das heißt, er macht Karriere, aber was ich mich jetzt frage, Blockführer, Arbeitsdienstführer, was sind das genau für Tätigkeiten und hat er wirklich jetzt auch schon Machtbefugnisse?
Es sind Tätigkeiten, die sich vor allen Dingen auf das Häftlingslager konzentrieren. Der Blockführer ist für einen Block, für eine Baracke zuständig. Im Falle von Palitzsch war es unter anderem der Block 65. Und er hat als Blockführer enorme Handlungsräume. Auch Häftlinge erinnern sich an ihn, gerade in seiner Rolle als Blockführer in Sachsenhausen, unter anderem der Leipziger Rudolf Wunderlich. Wunderlich war Schriftsetzer und hatte sich bei der Verbreitung von damals illegalen Zeitschriften beteiligt. Er wird verhaftet, durchläuft mehrere Haftstätten und wird im März 1939 nach Sachsenhausen eingeliefert und schreibt über diese in Anführungsstrichen Quälereien bei der Einlieferung ins Lager. Ich zitiere: Selbst die Vorstellung, in Block 65 bei dem zukünftigen Blockführer SS-Unterscharführer Palitzsch Gerhard brachte mir nur einige der damals beliebten Handkantenschläge auf den Kehlkopf ein. Zitat Ende. Palitzsch selbst war 1938 bereits SS-Scharführer. Das Wort nur mag an der Stelle vielleicht irritieren, aber wir dürfen nicht vergessen, Wunderlich hat bereits mehrere Jahre diverse Haftstätten durchlaufen zu der Zeit.
Und wie geht es dann weiter mit seiner Karriere?
Ab 1938 ist Hermann Baranowski Kommandant in Sachsenhausen, zuvor wie Palitzsch in Lichtenburg, und er bringt eine neue zentrale Figur mit nach Sachsenhausen, nämlich Rudolf Höss, den späteren Kommandanten von Auschwitz. Rudolf Höss ist ab 1938 der Adjutant des Lagerkommandanten, damit die rechte Hand von Baranowski und zuerst auch in Personalunion zugleich zweiter und ab Ende 1939 dann erster Schutzhaftlagerführer, das heißt derjenige, der für das Häftlingslager zuständig ist und damit der unmittelbare Vorgesetzte von Gerhard Palitzsch, der als Arbeitsdienstführer direkt unter Höss tätig ist. Was wir an der Stelle betonen müssen, ist, dass sich hier ab 1938 mehrere Netzwerke überschneiden und erweitern, nämlich die Lichtenburger Netzwerke mit Baranowski und Palitzsch, aber zugleich auch Dachauer Netzwerke, denn Baranowski war zwischendurch in Dachau, bringt von dort Höss mit, sodass durch diese Überschneidung dieser Netzwerke nun auch Höss und Palitzsch miteinander in Kontakt kommen und sich auch gegenseitig protegieren.
Das heißt, wir haben hier Netzwerke von Männern, die sich einerseits alle untereinander kennen, aber auch wissen, wie sie miteinander arbeiten können. Du hast gerade gesagt, Palitzsch war dann Arbeitsdienstführer. Was hat er da genau gemacht?
Der Arbeitsdienstführer ist eine höhere Position der sogenannten Abteilung 3, Schutzhaftlager. Der Schutzhaftlagerführer selbst ist Rudolf Höss und somit gehört Palitzsch zum engsten Kreis um Rudolf Höss und somit auch zu den Personen mit dem größten Einfluss innerhalb des Häftlingslagers. Beide arbeiten nicht nur eng miteinander zusammen, sondern organisieren auch die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen. Und Zwangsarbeit in Sachsenhausen in der Zeit ist nicht ohne die Errichtung des Klinkerwerks ab 1938 zu denken. Die Errichtung eines der weltweit größten Ziegelwerke für die geplanten gigantomanischen Umbauten von Berlin zur sogenannten Reichshauptstadt Germania. Ein brutales Kommando, gefürchtet unter den Häftlingen. Stundenlange Strafappelle waren an der Tagesordnung und auch ein Kommando mit einer enormen Todeszahl. Und hier sind beide natürlich eng miteinander verwoben, denn beide, sowohl Rudolf Höss als auch Gerhard Palitzsch, sind für diese Gewalt zuständig. Und wir haben auch eine konkrete Quelle zu dieser, in Anführungsstrichen, Zusammenarbeit der beiden, nämlich ein Erlebnisbericht des KZ-Überlebenden Harry Naujoks, ein KPD-Mitglied aus Harburg. Er war der Lagerälteste in Sachsenhausen und den Auszug, den wir jetzt hören, berichtet über einen Tag im Januar 1940.
Am Abend des 17. Januar teilte mir Lagerführer Höss mit, er habe den SS-Blockführern Anweisung gegeben, am nächsten Morgen nach dem Ausrücken der Arbeitskommandos die Stehkommandos auf dem Appellplatz stehen zu lassen. Er meinte, diese Häftlinge sollten auch einmal draußen bleiben, da sie den ganzen Tag nichts täten. Meinen Hinweis, dass es sich um Alte und Kranke handle, tat er ab mit der Begründung, das schade nichts. Wenn die anderen draußen frieren müssten, könnten diese Faulpelze auch mal einen Tag in der Kälte aushalten. Bei der körperlichen Verfassung dieser Häftlinge befürchtete ich das Schlimmste. Für den nächsten Morgen wurde zu höchster Wachsamkeit aufgefordert. Franz Jakob, Verantwortlicher für den Arbeitsdienst, übernahm es, zusammen mit Otto Küsel eine Liste arbeitsfähiger Häftlinge aus den Stehkommandos anzufertigen, um diese noch vor dem Morgenappell dem Arbeitsdienstführer Palitzsch übergeben zu können. Wir hofften darauf, dass Palitzsch sich bereit fände, diese Listen nach einer kurzen Überprüfung dem Lagerführer vorzulegen und damit dessen Anforderung in letzter Minute abzuschwächen. So kam der 18. Januar 1940. Noch vor dem Morgenappell geht Franz Jakob zu Palitzsch. Der lässt sich aber auf nichts ein und verweist auf den Befehl von Höss. Nach dem Ausmarsch des Arbeitskommandos bleiben über 800 Menschen auf dem Appellplatz zurück. Die meisten stehen ohne Mäntel und ohne Handschuhe. Die Unterjacken waren schon im November eingezogen worden. Viele trugen nur Drillichanzüge, Sommerzeug. So stehen sie Stunde um Stunde auf dem Appellplatz, über den ein eisiger Wind fegt. Schon nach kurzer Zeit liegen die ersten Häftlinge auf der gefrorenen Erde, von Kälte und Entkräftung umgeworfen. Nach kurzer Zeit werde ich zu Lagerführer Höss gerufen. Er verbietet uns, die Kranken ins Revier zu bringen. Er lässt sich aber herab, Palitzsch anzuweisen, mit der Kontrolle zu beginnen. Meine Frage an Palitsch, warum er noch nicht angefangen habe, beantwortet er damit, dass Anweisung von Höss vorliege, die Häftlinge erst einmal durchfrieren zu lassen. An diesem Tage starben 78 und in der Nacht zum 19. Januar noch einmal 67 Menschen. Viele, die mit dem Leben davonkamen, trugen Frostschäden für ihr ganzes Leben davon.
Rudolf Hess gab damit ein Stück weit seinen, in Anführungsstrichen, Einstand als erster Schutzhaftlagerführer des KZ Sachsenhausen und diesen Einstand zusammen mit Gerhard Palitsch.
Dieser Auszug zeigt auch sehr gut die Brutalität, mit der man hier vorgegangen ist. Denn sowohl Höss als auch Palitsch war es total egal, dass diese Menschen erfrieren. Also schon eine sehr heftige Vorstellung. Rudolf Höss ist ja vielen eher bekannt im Zusammenhang mit dem KZ in Auschwitz. Wir haben über seine Ehefrau Hedwig übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die 5. Folge der 2. Staffel. Haben Palitsch und Höss denn hier ganz am Anfang der Karriere von Palitsch in diesem Konzentrationslager denn schon eine besondere Verbindung?
Wir müssen betonen, dass sowohl Höss als auch Palitsch gemeinsam von Sachsenhausen nach Auschwitz gehen. Und beide haben bereits über 2 Jahre eng zusammengearbeitet in Sachsenhausen, vor allen Dingen in dieser Rolle als Schutzhaftlagerführer und Arbeitsdienstführer. Und diese Zusammenarbeit setzt sich dann weiter fort. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass nicht ein geschlossenes Kommando von Sachsenhausen nach Auschwitz ging, sondern Höss nur sehr wenige eigene Leute mitgenommen hat und die anderen, die 1940 in Auschwitz ihren Dienst antreten, aus anderen Konzentrationslagern kommen. Das heißt, Palitsch ist nicht Teil einer Gruppe, die einfach mitgeht, sondern Teil einer, man könnte schon fast sagen, handverlesenen Begleiter, die beim Neuaufbau des Lagers mit Höss nach Auschwitz wechseln. Ein anderes Beispiel ist ein Verwaltungsführer aus dem KZ Dachau, Willi Rieck, und ein Verwaltungsunterführer aus dem KZ Flossenbürg, nämlich Otto Reinicke, der ebenfalls im Mai 1940 nach Auschwitz geht. Und hier haben wir einen alten Bekannten von Gerhard Palitsch, denn Otto Reinicke hat gemeinsam mit Palitsch im Konzentrationslager Lichtenburg seinen Dienst versehen und kommt wie Palitsch aus diesem mitteldeutschen Raum.
Ihr interessiert euch für Geschichte? Dann haben wir einen besonderen Hörtipp für euch. Und zwar den Terra X History Podcast vom ZDF. Darin erzählen Host Mirko Trotschmann und sein Team Spannendes und Ungehörtes aus der Geschichte und was diese Themen noch heute mit unserem Alltag zu tun haben. NS-Geschichte spielt da auch mal wieder eine Rolle. In der Folge zur Geschichte des Papsttums geht es unter anderem um die Frage, warum sich der damalige Papst Pius XII. Eigentlich nie öffentlich zum Holocaust geäußert hat. Terra X History, der Podcast, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind jetzt im Mai 1940 und wir sind im Konzentrationslager in Auschwitz. Ich glaube, an dieser Stelle ist es nochmal wichtig, diese Eskalationsspirale zu erklären, die wir bereits in den ersten Folgen an verschiedenen Orten gesehen haben. Wie hat die sich in Auschwitz entwickelt?
Wir befinden uns wenige Monate nach dem Überfall auf Polen und der Besetzung Polens. Und Heinrich Himmler ordnete die Erweiterung des Konzentrationslagersystems an und suchte nach geeigneten Standorten. Und die Wahl fiel dann auf Oświęcim und hier auf eine ehemalige polnische Kaserne in dieser Stadt. Zugleich kommen erste Häftlinge und ein Vorkommando an, auch ein Vorkommando der SS im Mai 1940 und organisieren den Lageraufbau, den Lagerausbau und vor allem die Sicherung des Häftlingslagers. Und Palitsch steigt auf. Er ist jetzt nicht mehr Arbeitsdienstführer, sondern er wird erster Rapportführer. Der erste Rapportführer ist die rechte Hand des Schutzhaftlagerführers. Der Rapportführer organisiert die Zielappelle, registriert alle Veränderungen, Neuzugänge, Entlassungen, Todesfälle und nimmt damit eine Schlüsselposition im Häftlingslager ein.
Und 1941 ist dann das Eskalationsjahr und das Jahr, über das wir in dieser Staffel besonders genau sprechen. Jetzt waren wir gerade im Jahr 1940. Da gibt es den Komplex Birkenau noch nicht. Was ändert sich jetzt im kommenden Jahr 1941 in Auschwitz?
Auch hier ist der größere Kontext noch einmal wichtig. Im Juni 1941 der Überfall auf die Sowjetunion. Erst Hunderttausende, dann Millionen von sowjetischen Kriegsgefangenen und ein rücksichtsloser Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen von deutscher Seite. Katastrophale Zustände, ein Massensterben. Es ist ein Weltanschauungskrieg gegen den sogenannten jüdischen Bolschewismus. Und dieser Krieg geht mit völkerrechtswidrigen Befehlen einher. Mit dem sogenannten Kommissarbefehl, der letztendlich besagt, dass politische Kommissare der Roten Armee unmittelbar nach ihrer Gefangennahme zu erschießen seien. Das wird übrigens auch dann auf jüdische Soldaten der Roten Armee erweitert. Dann der Einsatzbefehl Nummer 8 von Reinhard Heydrich vom 17. Juli 1941, der besagt, dass nun aus den Kriegsgefangenenlagern diese politischen Kommissare und Juden in Anführungsstrichen auszusondern sind und dann in das nächstgelegene Konzentrationslager überstellt werden sollen, um sie dort zu ermorden. Das ist die sogenannte Aktion 14R14, über die wir schon in verschiedenen Folgen sprechen konnten. Und jetzt kommt der Zusammenhang mit Gerhard Palitzsch. Diese sowjetischen Kriegsgefangenen werden als Opfer der ersten Tötungsexperimente mit Zyklon B in Auschwitz genutzt und werden in den Arrestzellen des Blocks 11 ermordet.
Und Gerhard Palitzsch ist daran maßgeblich beteiligt. Du hast ja eben schon gesagt, die Opfer waren sowjetische Kriegsgefangene. Das heißt, diese Probevergasung stand noch nicht im Zusammenhang mit dem Holocaust.
Die ersten Opfer sind 600 sowjetische Kriegsgefangene und 250 kranke Häftlinge. Also noch kein direkter Bezug zur sogenannten Endlösung der Judenfrage. Und wenn wir uns das im Vergleich mit verschiedenen Konzentrationslagern ansehen, können wir erkennen, dass diese Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen nahezu gleichzeitig beginnt. Die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen in der sogenannten Genickschussanlage in Sachsenhausen, vor allen Dingen ab September 1941. Die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen mit Zyklon B in Auschwitz ab September 1941 und nahezu zeitgleich auch die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen im KZ Buchenwald. Und Rudolf Höss äußert sich in seinen Memoiren selbst über diese sogenannte Probevergasung, nämlich in seinen Memoiren, die er 1946-47 in der polnischen Haft geschrieben hat. Und ich möchte gern einen kleinen Ausschnitt hieraus zitieren. Solche herausgefundenen politischen Funktionäre der Roten Armee kamen nun auch zur Liquidation nach Auschwitz. Die ersten Kleintransporte wurden durch Exekutionskommandos der Truppe erschossen. Und beim nächsten Transport wurde wiederum dieses Gas benutzt. Die Vergasung wurde in den Arrestzellen des Blocks 11 durchgeführt. Ich selbst habe mir die Tötung durch eine Gasmaske geschützt angesehen. Der Tod erfolgte in den vollgepfropften Zellen sofort nach Einwurf. Nur ein kurzes, schon fast ersticktes Schreien und schon war es vorbei. So recht zum Bewusstsein ist mir diese erste Vergasung von Menschen nicht gekommen. Ich war vielleicht zu sehr von dem ganzen Vorgang überhaupt beeindruckt. Zitat Ende. Das ist natürlich eine zynische Überschreibung des Massenmords, wenn letztendlich von einer Beeindruckung sogar gesprochen wird.
Und Palitzsch war an diesem Vorgang ja maßgeblich beteiligt, hast du ja schon beschrieben. Und du sprachst am Anfang auch von einer persönlichen Radikalisierung. Jetzt sind wir im Jahr 1941. Wie geht es mit ihm weiter? Radikalisiert er sich noch weiter?
Gerhard Palitzsch war bereits mit Rudolf Höss gemeinsam an mehreren Gewaltaktionen im KZ Sachsenhausen beteiligt. Er ist maßgeblich an den Tötungen mit Zyklon B in Auschwitz ab 1941 beteiligt. Und die Gewaltspirale läuft weiter voran. Er beteiligt sich dann an den ersten Erschießungen an der sogenannten Schwarzen Wand in Auschwitz. Am 11. November 1941 zum Beispiel, dem Tag der polnischen Unabhängigkeit, an dem Tag werden etwa 76 polnische Häftlinge durch Palicz erschossen. Die schwarze Wand, das ist eine Erschießungsmauer, ein Kugelfang mit schwarzen Isolierplatten, die ab 1941 genutzt wurde und zwischen den Blöcken 10 und 11 stand. Und hier wurde eine hohe Zahl an Todesurteilen verstreckt. Konzentrationslagerhäftlinge, polnische Zivilisten, Widerstandskämpfer und andere. Und es gibt, genauso wie schon in Sachsenhausen, nun auch Überlebende des KZ Auschwitz, die sich an Gerhard Palicz erinnern. Und ich habe ein Interview mitgebracht von John Komski, ein Pole, der sich in Krakau dem Widerstand angeschlossen hat, verhaftet wird und Mitte Juni 1940 nach Auschwitz kommt.
Palicz war Rapportführer. Darüber hinaus hatte er eine besondere Funktion. Er war offizieller Exekutor. Zu der Zeit, als die Deutschen die Hinrichtungen im Hof von Block 11 vollstreckten, war er derjenige, der die meisten Hinrichtungen durchführte. Er würde mit einem Schalldämpfer, einem kleinen Gewehr, einem Kleinkalibergewehr und einem Schalldämpfer zum Block 11 gehen. Und er würde, während der nackte Gefangene zur Wand rannte, wo die Hinrichtung stattfand, das Gewehr genau an dieser Stelle platzieren und drückte den Abzug. Und der Mann war sofort, das Blut schoss aus Augen, Mund, Nase und allem, und er fiel sofort tot um. Das hat Palicz gemacht.
The blood burst through eyes and mouth and nose and everything, and he fell dead immediately. And it was done by Palicz.
Über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Die hängt ja auch sehr stark mit dem Jahr 1941 zusammen, also die Umsetzung des Massenmords an europäischen Juden und Jüdinnen. Wie spiegelt sich das denn in Auschwitz wider?
Ja, 1941 ist nicht nur die Zäsur des massenhaften Tötens von sowjetischen Kriegsgefangenen, sogenannten Kommissaren in den Konzentrationslagern, der fortgesetzten Euthanasiemorde im KZ-System, sondern es ist auch die Zäsur für die unterschiedslose Ermordung von jüdischen Frauen, Männern und Kindern. Und hier fällt natürlich der Blick auf Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau war ursprünglich als Lager für sowjetische Kriegsgefangene geplant, erst 100, dann sogar später 200.000, bekommt aber letztlich eine andere Funktion zugewiesen. Und Gerhard Palicz wechselt dann vom sogenannten Stammlager Auschwitz in das Lager Auschwitz-Birkenau, was etwa 2,5 Kilometer vom Stammlager Auschwitz entfernt ist. Ab 1942 ist Palicz dort erster Rapportführer im Männerlager. Und ab Juni 1943 ist er Lagerführer des sogenannten Zigeunerlagers in Birkenau. Und die ersten Massentötungen mit Zyklon B in Birkenau finden dort ab März 1942 im sogenannten Bunker 1, Rotes Haus genannt, statt. Und diese Tötungen sind im Kontext der sogenannten Endlösung der Judenfrage zu sehen. Und es gibt einen relativ unbekannten Augenzeugenbericht eines ehemaligen SS-Führers, Hans Meerbach, der in Auschwitz tätig war und am 11. Juli 1945 darüber aussagt.
Ich erfuhr, dass Juden, die nicht nur aus Deutschland kamen, bei ihrer Ankunft in Auschwitz von Ärzten untersucht worden sind und als arbeitsfähig oder unfähig erklärt wurden. Arbeitsfähige Leute wurden im Lager eingesetzt, während alte Leute, Frauen und Kinder, vergast und verbrannt würden. Am Hause, wo ich meine Unterkunft hatte, führte ein Feldweg vorbei. Von hier aus beobachtete ich ankommende Lastwagen mit Juden beladen. Von meinen Unterführern erfuhr ich, dass diese Transporte nach der Weichsel geleitet würden, wo sich das Sperrgebiet befand, welches auch nicht von SS-Männern betreten werden dürfe. Dieses Gebiet bestand aus Baracken, welche von einem Zaun umgeben waren, welcher durch Zweige undurchsichtig gemacht worden war. Bei einer passenden Gelegenheit habe ich, trotz Verbotes, dieses Gebiet betreten. Ich habe 3 Holzbaracken gesehen, welche mit Männer- und Frauenkleidung angehäuft waren. Ich betrat ein dort befindliches Haus, welches zwei weißgetünchte Räume, die Gaskammern, enthielt. An der äußeren Wand befand sich eine viereckige Öffnung, durch welche angeblich das Gas geleitet wurde. Jeder Transport wurde von einem Sanitätslastkraftwagen begleitet, welcher das Gas mit sich führte.
Spannend an dieser Aussage ist, dass es eine gewisse Neugier gab, diesen Massenmord zu sehen. Und Hans Merbach ist nicht der Einzige, der das macht. Und anhand der konkreten Beschreibung von Merbach können wir sehen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um diese erste Gaskammer in Auschwitz-Birkenau handelte, ein früheres Bauernhaus, ein Haus, was dann im Frühjahr 1943 abgerissen wurde.
Kommen wir nochmal zurück zu Palitzsch. Der ist Anfang der 1940er Jahre ja noch sehr jung, noch keine 30 Jahre alt. Wie sieht denn sein familiäres Leben aus?
Gerhard Palitzsch ist verheiratet. Er stellt bereits 1938 einen Heiratsgesuch. Und die Ehefrau wohnt mit ihm gemeinsam in Auschwitz. Das ist keine Ausnahme, sondern das ist die übliche Praxis. Die Familien wohnen gemeinsam an diesen Orten und beide haben zwei gemeinsame Kinder. Die Ehefrau erkrankt allerdings im Sommer 1942 an Typhus und stirbt im gleichen Jahr. Und der Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein vermutete, ich zitiere, dass Palitzsch für sie Kleidungsstücke aus Kanada organisiert hatte, denn nur so hatte sie sich mit Typhus infizieren können, Zitat Ende. Und mit Kanada ist ein Abschnitt des Lagers gemeint, in dem man das geraubte Eigentum der Ermordeten gelagert hat. Und wir können jetzt eine deutliche Eskalation bei Palitzsch beobachten. Übergriffe auf weibliche Gefangene, Gewaltexzesse, Alkoholexzesse, Unterschlagungen und fast schon den Eindruck einer Gleichgültigkeit bei Palitzsch.
Und wie wird so ein Verhalten innerhalb der SS bewertet oder vielleicht sogar verurteilt?
So ein Verhalten wird bei der SS drakonisch bestraft. Eigenmächtige, willkürliche Gewaltexzesse werden in der SS nicht geduldet. Nicht, weil es um die Gewalt geht, sondern weil sie eigenmächtig durchgeführt werden, weil sie die Hierarchien und die Befehlsebenen in Frage stellen und somit aus Sicht der SS auch die Befehlsgewalt untergraben könnten. Hinzu kommen natürlich Bereicherung, Korruption, das sind Vergehen, die sehr streng und häufig auch mit Todesurteilen in der SS bestraft werden. Und neben all diesen Dingen fallen natürlich intime Beziehungen mit KZ-Häftlingen, unter anderem mit Jüdinnen oder sogenannten Zigeunerinnen, unter den Straftatbestand der sogenannten Rassenschande. Und der Umgang mit Polinnen ist genauso verboten und es gibt entsprechende Befehle, die auch regelmäßig dazu ausgegeben werden. Und ich habe einen Befehl von Heinrich Himmler mitgebracht vom Juni 1942, der genau darauf abhebt.
Führer Hauptquartier, 30.06.1942. Betreff Geschlechtsverkehr von Angehörigen der SS und Polizei mit Frauen einer andersrassigen Bevölkerung. Der Geschlechtsverkehr eines Angehörigen der SS oder Polizei mit einer Polin wird grundsätzlich als militärischer Ungehorsam gerichtlich bestraft. Hierbei ist es unerheblich, ob zwischen den Beteiligten ein Liebesverhältnis besteht oder es sich nur um einen ein- oder mehrmaligen gelegentlichen Geschlechtsverkehr ohne irgendwelche seelischen Bindungen handelt. Ich verkenne die Schwierigkeiten nicht, die in geschlechtlicher Hinsicht für die Männer der SS und Polizei im Generalgouvernement bestehen. Deswegen will ich auch gegen einen Verkehr in Bordellen oder mit unter behördlicher und ärztlicher Kontrolle stehenden Sittendirnen nichts einwenden, da hierbei weder eine Zeugung noch irgendwelche inneren Bindungen zu erwarten sind. Gezeichnet Heinrich Himmler.
Und Palitzsch hat ja dagegen verstoßen. Wurde er auch bestraft?
Palitzsch wurde bei mehreren solcher Vergehen erwischt und wird 1943 auch kurzzeitig in Auschwitz unter Arrest gestellt. Dann aber vermutlich nach Interventionen von Rudolf Höss freigelassen und zum Oktober 1943 als Lagerführer zum abgelegenen Außenlager Brünn abgeschoben. Aber nur kurz darauf wird er im November 1943 erneut verhaftet. Die Vorwürfe lauten Diebstahl, Korruption, Rassenschande. und er wird durch das SS- und Polizeigericht Nummer 12 in Kassel verurteilt. Und hier ist es vielleicht nochmal wichtig zu betonen, was das überhaupt für ein Gericht war. Im November 1943 ordnete Heinrich Himmler die Einrichtung eines besonderen Gerichts für die zentrale Aburteilung von Korruptionsfällen des KZ-Systems in Kassel an. Und dabei handelt es sich genau um das Gericht, das dann auch Palitzsch verurteilt. Palitzsch wird nun zu mehreren Jahren Haft verurteilt, aus der SS ausgeschlossen, laut Karteikarte mit Wirkung vom 1. Juni 1944, vermutlich dann in das Strafvollzugslager der SS und Polizei Danzig-Matzgau verlegt. Und dann, wir befinden uns bereits im letzten Kriegsjahr, wird seine Strafe zur Bewährung an der Front ausgesetzt. Er wird zum SS-Schützen degradiert, das ist übrigens der niedrigste Dienstgrad in der SS, und zu einer Feldeinheit der Waffen-SS versetzt, nämlich einem Regiment der SS-Polizeidivision.
Das heißt, seine steile Karriere ist jetzt hier zu Ende. Was ich mich noch frage, er hatte ja eine sehr gute Verbindung zu Höss. Das hast du ja sehr genau beschrieben. Was ist dann passiert? Warum hat sich auch Höss gegen ihn gewendet?
An diesem Beispiel können wir sehr gut beobachten, wie so eine Beziehung auch transformierte. Ja, also Palitzsch und Höss haben bereits seit Sachsenhausen sehr eng zusammengearbeitet und Palitzsch trug auch wesentlich zur Machtsicherung von Rudolf Höss in Auschwitz bei. Das darf man nicht vergessen. Und zugleich wurde Palitzsch wiederum von Höss auch protegiert und machte sich durch sein Netz an Beziehungen nahezu unangreifbar. Aber bei diesen Vorwürfen, die dann im Raum stehen, distanzierte sich Höss von ihnen und am Ende war Palitzsch auch bei derartigen Vorwürfen wie Diebstahl, Korruption und Rassenschande nicht mehr von Höss zu schützen. In den Nachkriegserinnerungen von Höss stilisierte er sich allerdings als Konterpart gegenüber Gerhard Palitzsch. So schreibt er, ich zitiere, Palitzsch war die gerissenste und verschlagenste Kreatur, die ich während meiner langen, vielseitigen Dienstzeit bei den verschiedenen KL-Konzentrationslagern kennengelernt und erlebt habe. Er ging buchstäblich über Leichen, um seine Machtgelüste zu befriedigen. Zitat Ende. Das ist natürlich ein Narrativ, was nichts mit der Realität der frühen 40er in Auschwitz zu tun hat. Einer Zeit, in der Palitzsch und Höss eng miteinander zusammenarbeiten, in einer Zeit, in der Palitzsch der erste Rapportführer ist und dann von Höss auch als erster Rapportführer nach Auschwitz-Birkenau geschickt wird. Also das sind Bereiche, die wir häufig unkommentiert natürlich in der Öffentlichkeit sehen, derartige Zitate, die besonders quellenkritisch gelesen werden müssen. Palitzsch selbst wird an die Front geschickt nach Ungarn. Wir haben im Herbst 1944 den Beginn der sowjetischen Offensive gegen Ungarn. Im Dezember 1944 ist Budapest nahezu vollständig von der Roten Armee eingeschlossen und kapituliert Mitte Februar 1945. Dieser Kampf geht mit hohen Todeszahlen auf beiden Seiten einher und Palitzsch fällt bereits am 7. Dezember 1944 in Ungarn.
Und ist das jetzt das Ende unserer Geschichte?
Nicht ganz, denn Gerhard Palitzsch hat ein Grab. Er wurde zunächst an einer Straßenkreuzung beerdigt und dann Anfang der 2000er auf einen neu eingeweihten Kriegsfriedhof bei Budapest umgebettet. Und diese Kriegsgräberstätte ist die größte Anlage für ungarische und deutsche Kriegstote in Ungarn. Diese Anlage wird gepflegt vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge und Palitzsch ist einer von etwa 10% der Toten, die zur SS gehörten und deren Gräber, wie andere auch, instand gehalten werden und gepflegt werden. Der Umgang mit Gräbern wie jenen von Gerhard Palitzsch war bereits mehrfach Thema am Deutschen Bundestag und bedarf natürlich auch einer kritischen Auseinandersetzung, einer kritischen Einordnung dieser Personen und ihrer Taten, die sie vor oder während ihres Einsatzes in den Feldeinheiten von SS und Polizei begangen haben.
Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Plädoyer dafür, sich eben genau weiter kritisch mit Personen wie Gerhard Palitzsch auseinanderzusetzen und grundsätzlich mit diesen Themen und eben mit NS-Täterschaften. Ich danke dir auch diesmal, Stefan, für die vielen tiefen Recherchen zu dieser Geschichte. Aber wir können es auch schon mal andeuten, die nächste Folge, die hat dir richtig Kopfschmerzen bereitet, oder?
Ja, ein weltweit bekannter Fall, aber auch zugleich ein Fall mit vielen offenen Fragen. Denn vor allen Dingen die Puzzlestücke ab 1939 waren nur vage geklärt. Und genau diese Frage stand ja im Raum, wie kam dieser Mann zu den Massentötungen und warum? Und damit war es ein Fall, der mit enormen Recherchen verbunden war. Über Monate wurden Tausende von Dokumenten zusammengetragen. Man hat das gesamte Feld der Recherchen erweitert auf sein Umfeld. Dutzende Personen, die mit ihm gemeinsam verschiedene Stationen durchlaufen haben. Und somit konnten wir das Rätsel auch entschlüsseln. Und zu den Recherchen gehört aber auch der Besuch bei Angehörigen dieser Person. Und das war auch für uns persönlich ein beeindruckender Besuch. Denn zugleich waren wir dankbar für das Gespräch, um die Stationen zu entschlüsseln, aber auch dankbar für den Mut, überhaupt mit uns zu sprechen. Das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Und nach diesen intensiven Recherchen konnten wir diese Station letztendlich entschlüsseln. Es geht um einen Mann, der auf einem Foto abgebildet ist, das inzwischen zu einer Bildikone für den sogenannten Holocaust bei Bullets wurde. Zu sehen ist, wie er mit einer Pistole auf den Hinterkopf eines Opfers zielt. Das Foto wurde im Sommer 1941 aufgenommen.
Und genau über diesen Schützen sprechen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, danke dir, Stefan.
Bis zum nächsten Mal, Janine.
Zum Ende dieser Folge haben wir noch eine kleine Bitte an euch. In den Shownotes dieser Folge befindet sich ein Link zu einer Online-Befragung. Wir wollen sehr gern von euch wissen, wie euch der Podcast gefällt und ob wir künftig etwas verbessern können. Also unterstützt uns dabei bitte. Natürlich werden eure Daten anonym erhoben und ausgewertet und Rückschlüsse auf eure Personen oder Accounts sind ausgeschlossen. Vielen Dank.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir danken dem Bundesarchiv in Berlin und Ludwigsburg, dem Archiv Museum Auschwitz, den Arolsen Archives, dem United States Holocaust Memorial Museum Washington, dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und der Gedenkstätte Sachsenhausen. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke, unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler, Archivrecherchen Nadine Jenke, Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann, Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anaïs Roth. Produktionsleitung Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tirgen und Juliane Zayer.